Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder im Strafrecht unterwegs und mit einem neuen Mordmerkmal. Wir haben uns in der letzten Folge so einfach nur der Übersicht halber ein paar Mordmerkmale angeguckt, die in der Regel in der Klausur nicht abgefragt werden. Das heißt, es war eher sowas, was ihr euch so mal im Hintergrund anhören könnt, einfach mal im Hintergrund laufen lassen. Einfach, dass man so ein bisschen so ein Gefühl bekommt dafür, wann das mal einschlägig sein könnte. Aber wie gesagt, die Klausurenfälle, die werden dafür wahrscheinlich nicht gestrickt sein. Höchstens mal das Mordmerkmal der Grausamkeit, wenn es irgendwie um Brandstiftungs- und Ertränkung irgendwie geht. Da könnte das mal kurz angesprochen werden, aber wird dann in der Regel abgelehnt. Heute beschäftigen wir uns in einer von zwei Folgen mit dem Mordmerkmal Einsatz eines gemeingefährlichen Mittels. Das ist ein Mordmerkmal, was gerne mal in der Klausur drankommt, oft auch angeprüft wird, aber ich würde jetzt mal so persönlich sagen, in der Regel abgelehnt. Also orientiert euch daran, dass man das öfter mal anprüft, zum Beispiel bei einem Schuss in die Menge, dann vielleicht bei Brandstiftungsdelikten und sowas könnte man das auch immer mal ansprechen. Bei diesen Delikten wird es aber immer abgelehnt. Darum wird es auch heute gehen in der heutigen Folge. Wir gucken uns heute die Definition an, wir gucken uns heute Beispiele an. Und wir werden zum Abschluss wieder einen Fall machen, wo der BGH ganz gut definiert hat und alle Voraussetzungen aufgestellt hat, die man an dieses Mordmerkmal des gemeingefährlichen Mittels stellen kann. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann einen Klassiker, einen Klausurklassiker anschauen, der jetzt insbesondere in den letzten Jahren nochmal an Bedeutung gewonnen hat. Und zwar sind es die sogenannten Raserfälle. Also wenn jemand über irgendwie eine große Verkehrsstraße in Berlin drüber brettert mit 200 Sachen und dort ist eigentlich 50 erlaubt oder 70, dann kann man sich schon fragen, ist das Auto vielleicht ein gemeingefährliches Mittel? Bei diesen Raserfällen spielt natürlich auch immer der Vorsatz noch eine Rolle. Das heißt, wir werden auch in der nächsten Folge nochmal bei uns in die Folge vom Strafrecht AT anknüpfen, was Vorsatz und Fahrlässigkeit angeht. Da haben wir eine extra Folge zu gemacht und, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon die Raserfälle angesprochen. Das heißt, nächste Woche wird es innerhalb des Mordmerkmals gemeingefährliches Mittel um einen Klausurklassiker gehen. Und dann machen wir auch so einen kleinen Exkurs nochmal zum Vorsatz, dass wir da dieses Problem auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Denn das Vorsatzproblem kommt nicht nochmal, das haben wir schon mal besprochen. Und dann meine ich, hatten wir auch dann auf die Folge im Mordmerkmal verwiesen, die ja dann zu der Zeit noch kommen wird. So, dann starten wir einfach mal rein und gucken wir uns erstmal die Definition an. Also wir wissen, das ist ein objektives Merkmal, das Mordmerkmal des gemeingefährlichen Mittels. Ähnlich wie die Heimtücke. Und deswegen brauchen wir erstmal eine Definition. Die Definition ist hier schon relativ gut für uns, für die Klausur, denn sie ist sehr konkret, wie ich finde. Man kann schon damit sehr gut arbeiten. Also schon gut mit dieser Definition subsumieren. Und die geht folgendermaßen. Mit gemeingefährlichen Mitteln tötet, wer ein Mittel zur Tötung einsetzt, das in der konkreten Tatsituation typischerweise eine Mehrzahl von Menschen an Leib oder Leben gefährden kann, weil der Täter die Ausdehnung der Gefahr nicht in seiner Gewalt hat. Ja, das ist natürlich jetzt eine Definition, die uns schon viel an die Hand gibt. Also irgendwie sagt die Definition ja einmal, ein Mittel zur Tötung einsetzt, also irgendwie so ein Abstrakt, das klingt relativ abstrakt, also irgendein Mittel, was zur Tötung benutzt wird, was aber jetzt, da geht es ja weiter, in der konkreten Tatsituation typischerweise eine Mehrzahl von Menschen gefährdet. Das heißt, wir haben wieder was Abstraktes und was Konkretes. Das müssen wir uns gleich also genauer angucken. Und dann haben wir eben dieses Merkmal ganz am Ende, weil der Täter die Ausdehnung der Gefahr nicht in seiner Gewalt hat. Also dieses Mittel, was er einsetzt, muss für ihn unkontrollierbar sein. Er kann jetzt nicht damit kontrollieren, oder auch in diesem Einsatz des Mittels kann er nicht kontrollieren, wie viele Menschen jetzt genau gefährdet werden. Und genau das ist dann auch Ausdruck, warum ist das jetzt ein Mordmerkmal? Weil eben ein so gefährliches Mittel eingesetzt wird, was eben nicht zur gezielten Tötung eines Menschen, was ja schon schlimm genug ist, benutzt wird, was dann vielleicht ein Totschlag rechtfertigt erstmal nur, sofern kein anderes Mordmerkmal vorliegt, sondern er benutzt jetzt eben ein Mittel, das so gefährlich ist, dass eben noch andere Menschen dadurch gefährdet werden könnten. Und hier hat man immer so gesagt, die Mehrzahl von Menschen, die muss so ab 3 Personen sein. Also ab dann ist es so unkontrollierbar, dass es ein gemeingefährliches Mittel darstellt. Was wir jetzt bei der Subsumption beachten sollten, ist, dass jetzt eben nicht allein auf die abstrakte Gefährlichkeit eines Mittels abgestellt werden kann. Also wir können jetzt nicht sagen in der Subsumption, ja, das Mittel ist so allgemein gefährlich, das erfüllt schon das Mordmerkmal gemeingefährliches Mittel, sondern eben, weil wir es auch in der Definition haben, wir brauchen noch eine konkrete Eignung und Wirkung in dieser konkreten Situation, um dieses gemeingefährliche Mittel zu einem gemeingefährlichen Mittel zu machen. Dazu wird eben auch die persönliche Fähigkeit und die Absicht des Täters berücksichtigt. Zu diesem Satz werden wir uns gleich, weil der relativ abstrakt ist und ihr vielleicht nicht direkt versteht, werden wir uns den Fall natürlich da genauer angucken. Also erstmal, wir haben ein abstrakt gefährliches Mittel, was aber in der konkreten Situation von dem Täter unter Berücksichtigung seiner Absicht so eingesetzt wird, dass eben eine unkontrollierte Anzahl an Menschen ab 3 Personen gefährdet werden kann. So, dann gucken wir uns mal an, was jetzt nicht ein gemeingefährliches Mittel ist. Ein gemeingefährliches Mittel könnte man jetzt erstmal denken, wenn eine große Menschenmenge da ist und die schießt dann mit einer Pistole einfach in die Menschenmenge. Ja, mit diesem Schuss reicht es aber eben nicht aus, weil hier eben nicht diese Gefahr unkontrollierbar ist. Ne? Weil den Schuss kann der Täter irgendwie schon kontrollieren. Also der weiß, in welche Richtung er jedenfalls ungefähr fliegen wird. Und deswegen reicht ein Schuss in die Menschenmenge eben nicht aus. Dann gab es einen vom BGH entschiedenen Fall vom 21.12.2016. Da hat sich jemand auf einer Motorhaube festgeklammert und der Täter wollte denjenigen von der Motorhaube abschütteln und hat damit billigend in Kauf genommen, dass er eben stirbt. Und das hat er alles getan auf einer Straße, wo ein mittleres Verkehrsaufkommen ist. Also sagen wir mal so Nachmittag 16 Uhr, schon relativ voll, aber halt noch nicht, noch kein Stau, also noch nicht ultra voll. Und deswegen mittleres Verkehrsaufkommen. Und da bei einer gewissen Geschwindigkeit hat der Täter versucht, durch Lenkbewegungen das Opfer abzuschütteln. Und das hat eben auch noch nicht ausgereicht, weil hier eben auch nicht eine Mehrzahl von Personen so konkret gefährdet wird, dass der Täter das halt nicht in der Gewalt hat. Also wenn er seinen Wagen so lenkt, dann hat er schon in seiner, also es ist nicht vollkommen unkontrollierbar, was dann daraufhin passiert. Ne? Aus dem Täter, im besten Fall wird der Typ abgeschüttelt, der fliegt runter, jemand fährt drüber und das wäre halt, würde dann halt nicht eine unkontrollierbare Wirkung erzielen. So, dann gibt es immer einen Fall, das sind Steinwürfe von der Autobahn. Hier muss man immer argumentieren und es ist immer vom Einzelfall abhängig, wie der Sachverhalt gestrickt ist. Also wenn es zum Beispiel, wenn jetzt ein vollbesetzter Bus oder ein Tanklaster oder ein Schwertransport oder sowas auf der Autobahn unterwegs ist und der Täter wirft gezielt einen Stein auf die Autobahn, sodass eben dieser vollbesetzte Bus oder der Schwertransport dadurch gefährdet wird, dann kann man eben schon sagen, okay, das ist so unkontrollierbar, hier kann er nicht sagen, wie viele Menschen er gerade gefährdet. Und dann kann man einen Steinwurf von der Autobahnbrücke auch als Mord wegen dem Mordmerkmal gemeingefährliches Mittel sehen. Ist aber nicht immer der Fall, ihr müsst natürlich dann argumentieren, darauf kommt es an. Was natürlich immer ein gemeingefährliches Mittel ist und auch im Einsatz so konkret gefährlich ist, dass dieses Mordmerkmal gerechtfertigt ist, ist zum Beispiel Maschinengewehr. Also Maschinengewehr in der Menschenmenge, das ist unkontrollierbar. Dynamitstange werfen, generell Sprengstoff, Brandstoff, also Molotow-Cocktails in Menschenmengen werfen, Giftgase, so Sachen, die sind, das ist ja klar, dass das auf jeden Fall ein gemeingefährliches Mittel ist. So, dann gibt es natürlich diese Raserfälle. Die werden wir uns in der nächsten Folge genauer angucken. Aber jetzt gucken wir uns nochmal im Fall an. Hier geht es nämlich um eine schlichte Mehrfachtötung. Also schlicht natürlich in Anführungsstrichen. Und hier müssen wir eben gucken, reicht das aus, wenn der Täter eine Mehrfachtötung vornehmen will und dafür ein Mittel einsetzt, was gemeingefährlich ist. So, dafür gibt es einen Fall. Und dieser Fall ist vom BGH 18.07.2018, 4 STR 170 aus 18, wer den gerne mitlesen möchte. Wir gucken uns wieder den Sachverhalt an und dann schauen wir uns an, was der BGH dazu gesagt hat. Der Angeklagte und die Nebenklägerin lebten seit 2015 als Paar in dem mit 3 Wohnungen ausgestatteten Haus X in der Straße X in der Gemeinde X. Der Angeklagte und die Nebenklägerin nutzten eine der beiden Obergeschoss gelegenen Wohnungen. Die andere Wohnung im Obergeschoss wurde von der Zeugin S und ihrem Sohn, dem Zeugen BS, genutzt. Die Zeugin K. lebte in der einzigen Wohnung im Untergeschoss. Zu Beginn des Jahres 2017 beendete die Nebenklägerin die Beziehung zu dem Angeklagten. Der Angeklagte bezog auf dem Nachbargrundstück ein Zimmer im Haus der Familie K. Aufgrund der örtlichen Nähe kam es weiterhin zu fast täglichen Kontakten zwischen der Nebenklägerin und dem Angeklagten. Dieser zeigte sich eifersüchtig und vermutete zunächst ein Verhältnis zwischen der Nebenklägerin und dem Zeugen B.S. Als in der Folge der Zeuge B.A. bei der Nebenklägerin einzog, ging der Angeklagte trotz anderslautender Beteuerung der Nebenklägerin ebenfalls von einer intimen Beziehung aus, wovon man auch irgendwie ausgehen kann, wenn die plötzlich zusammenwohnen. Das hätte ich jetzt gesagt. Am Abend des 4. März 2017 gegen 22 Uhr beobachtete der Angeklagte, wie sich die Nebenklägerin und der Zeuge B.A. auf dem Balkon ihrer Wohnung in aufgeheiterter Stimmung unterhielten, wobei es zu Körperkontakten kam. Der Angeklagte war enttäuscht und verärgert, da er seine Vermutung einer intimen Beziehung bestätigt sah. Gegen 23 Uhr begab er sich außer Haus, wobei er zwei Flaschen Wodka mitnahm, von denen er in der Folge in erheblicher Menge trank. Im Laufe der Nacht fasste er den Entschluss, sich an der Nebenklägerin und deren mutmaßlichen Liebhabern, den Zeugen B.A. und B.S., durch Inbrandsetzung ihrer Wohnungen zu rächen. Gegen 5.30 Uhr verschaffte er sich Zugang zu dem Haus X in der Straße X. Dort vergoss er im obersten Obergeschoss Benzin und entzündete dieses. Hierdurch kam es zu Flammenbildung und Rauchentwicklung. Am unteren Ende der in das erste Obergeschoss führenden Holztreppe verteilte und entzündete der Angeklagte weiteres Benzin. Zudem setzte er außerhalb des Hauses den PKW der Nebenklägerin in Brand, ebenso wie eine ihr gehörende Kutsche und einen ihr gehörenden Bauwagen, der zur Aufbewahrung von Reitutensilien diente. Den Fall können wir uns auch nochmal im Rahmen der Brandstiftung angucken. Hier ist nämlich auch spannend entschieden worden, was jetzt die Kutsche ist, ob das eine Hütte ist oder nicht, was der Bauwagen ist, ist es eine Hütte oder nicht. Alles im Rahmen von 306 fortfolgender StGB natürlich relevant. Die Zeugin K. bemerkte den Brand im Treppenhaus zeitnah und konnte das Haus noch rechtzeitig verlassen. Die vier Bewohner des ersten Obergeschosses mussten dagegen durch die herbeigerufene Feuerwehr vom Balkon gerettet werden. Sämtliche Hausbewohner erlitten gesundheitliche Beeinträchtigung durch das eingeatmete Rauchgas. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch, und zwar wieder vom Nomos Verlag. Und zwar auch wieder aus der Reihe Die Blauen. Die sind eigentlich immer ganz gut. Und zwar das Buch Sachenrecht von Professor Dr. Friedemann Keiner. Und das kann ich euch deshalb empfehlen, weil das im Sachenrecht eigentlich alles abdeckt, auch noch im Referendariat. Wir brauchen im Referendariat zwar Sachenrecht, nicht ausführlich, würde ich mal sagen, aber dennoch in den Grundzügen muss man es beherrschen. Und dieses Buch ist eben deswegen gut, weil es sowohl für Anfänger, Fortgeschrittene als auch für Referendarinnen gemacht ist. Und viel, ihr wisst, ich arbeite gern mit Schemata, sehr viel Schemata hat, Prüfungsschemata und auch viele Beispiele innerhalb der Prüfungsschemata, sodass es eigentlich kein Problem ist, so die Grundprinzipien im Sachenrecht immer wieder ordentlich zu wiederholen und auch den sachenrechtlichen Pflichtstoff fürs erste Staatsexamen drin zu haben. Und ihr wisst, wenn ihr den Pflichtstoff materiellrechtlich im ersten Examen könnt, dann könnt ihr ihn auch für das zweite Examen, und dafür ist das Buch eben auch ganz gut. Deswegen finde ich, das ist ganz gut abgerundet damit. Und es erscheint jetzt eben im April neu, in der neuen Auflage. Deswegen, unsere Empfehlung für dieses Buch. Werbung Ende. So, soweit erstmal zum Sachverhalt. Natürlich sind hier auch interessante rechtliche Probleme im Rahmen von 306 Absatz 1 Nummer 1 StGB vorhanden, und auch Trunkenheit im Verkehr spielt da noch eine Rolle, weil im Nachhinein ist der Täter dann noch mit dem Auto durch die Gegend gedüst. Und ja, das werden wir uns aber natürlich anschauen, wenn es soweit ist, wenn wir in diesen Bereichen unterwegs sind. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was hat denn jetzt der BGH zum Mordmerkmal des gemeingefährlichen Mittels gesagt. Eben, der hat überlegt, oder das Landgericht vorher hat eben entschieden, ja, wir haben hier auf jeden Fall einen Mord wegen Heimtücke. Oder Mordversuch wegen Heimtücke, das hat der BGH auch gesagt, ja, ist in Ordnung, passt. Aber dann hat eben das Landgericht auch gesagt, ja, wir haben auch einen Mord wegen der Erfüllung des Mordmerkmals gemeingefährliches Mittel. Da hat der BGH gesagt, nee, sehen wir anders. Für uns ist das eben kein gemeingefährliches Mittel. Und wie hat er das jetzt begründet? Er sagt, das Mordmerkmal der Tötung mit einem gemeingefährlichen Mittel ist erfüllt, wenn der Täter ein Tötungsmittel einsetzt, das in der konkreten Tatsituation eine unbestimmte Mehrzahl von Menschen an Leib und Leben gefährden kann, weil er die Ausdehnung der Gefahr nicht in seiner Gewalt hat. Ne? Unsere Definition. Dazu, dabei ist nicht allein auf die abstrakte Gefährlichkeit eines Mittels abzustellen, sondern auf seine Eignung und Wirkung in der konkreten Situation unter Berücksichtigung der persönlichen Fähigkeiten und Absichten des Täters. von dem Mordmerkmal tatbestandlich nicht erfasst wird, eine schlichte Mehrfachtötung. Eine solche liegt jedenfalls dann vor, wenn sich der Täter mit Tötungsabsicht gegen eine bestimmte Anzahl von ihm individualisierter Opfer richtet. Und das, was ich jetzt alles vorgelesen habe, das könnt ihr der Definition auch noch beifügen. Also ihr habt ja Obersatz gebildet, dann habt ihr definiert und in der Definition nehmen wir jetzt nicht nur diesen einen Satz, den wir eben schon hatten, vorhin genannt haben, sondern wir packen eben den Rest auch noch dazu. Weil anhand dieser weiteren Definitionsmerkmale, die ja aus der Rechtsprechung entstanden sind, können wir eben jetzt sehr gut subsumieren und das machen wir dann jetzt auch. Beziehungsweise hat der BGH auch gemacht und gesagt, ja, hier liegt eine schlichte Mehrfachtötung vor. Was heißt jetzt schlichte Mehrfachtötung? Dadurch, dass halt der Täter hier seine Opfer individualisiert hat, indem er wusste, ah, der Zeuge B, ah, ist da oben der Zeuge BS, wusste er genau, wen er töten will. Und damit ist das eben nicht diese typische Unkontrollierbarkeit dieses Tatmittels, ne? Also er hat ja dieses gemeingefährliche Mittel dann eingesetzt. Das ist abstrakt natürlich, logisch, passt auf jeden Fall von der abstrakten Gefährlichkeit, weil Brandlegen, insbesondere mit Benzin, das breitet sich sehr schnell aus, ist an sich auch abstrakt gefährlich, ist Absicht an sich abstrakt unkontrollierbar, aber in der konkreten Tatsituation eben nicht, weil er sie eben konkretisiert hat. Also er wusste, okay, er tötet oder er versucht damit, diese bestimmten Personen zu töten. Und der BGH hat eben entschieden, eine schlichte Mehrfachtötung erfüllt eben nicht das gemeingefährliche Mittel, weil es eben nicht unkontrollierbar ist, weil der Täter es persönlich in diesem Fall kontrollieren kann. Das heißt, in diesem Fall kein gemeingefährliches Mittel. Damit hat er dem Angeklagten jetzt aber nicht besonders geholfen, denn er hat von vornherein gesagt, ja, Mord liegt so oder so vor, weil das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt ist. Er hat aber jetzt nur aus rechtlicher Weise nochmal ausgeführt, was er von dem Mordmerkmal des gemeingefährlichen Mittels gehalten hat und ist natürlich auch für den Schuldspruch dann wichtig, also wie hoch der dann ausfällt, wenn nur ein Mordmerkmal vorliegt, ist klar. Das heißt, wir haben jetzt uns heute angeschaut, allgemeine Definition, wir haben geguckt, wie ergänzen wir die Definition mit diesen zwei Sätzen, die ich eben genannt habe und wir haben uns angeschaut, dass eine schlichte Mehrfachtötung das gemeingefährliche Mittel noch nicht erfüllt und dass man hier gerne auch im Einzelfall argumentieren muss. Das sehen wir insbesondere daran, wenn jemand einen Backstein oder ähnliches von einer Autobahnbrücke auf die Autobahn wirft. Da müssen wir eben auch im Einzelfall den Sachverhalt auswerten und hier gut argumentieren. Genau, in der nächsten Folge schauen wir uns an, was es mit den Raserfällen auf sich hat, ob das auch ein Mord ist, insbesondere Problem hier Vorsatz und Fahrlässigkeit und natürlich, ob ein gemeingefährliches Mittel vorliegt. Damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!